Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die griechische Mythologie erzählt auch von Daedalus und Ikarus. Vater und Sohn sind im Labyrinth des Minotauros auf Kreta gefangen. Eine Flucht über Land oder über Wasser ist unmöglich, also müssen sie fliegen. Und sie fliegen. Daedalus, der erfinderische Vater, ihm gelingt die Flucht. Doch Ikarus, übermütig, fliegt zu hoch, zu nah an der Sonne. Das Wachs, das seine Flügel zusammenhält, schmilzt, er stürzt ab und stirbt. Inzwischen ist der Menschheitstraum vom Fliegen längst millionenfacher Alltag geworden. Doch es gibt Menschen, die wollen höher hinaus. Wissenschaftler ja, sie wollen neue Erkenntnisse sammeln über das Leben im All, über ferne Himmelskörper. Doch nun lassen sich auch Privatpersonen in den Himmel schießen. Heute haben Amateur-Raumfahrer erstmals einen Kurzausflug aus ihrer Raumfähre in den Weltraum unternommen. Und da stellt sich selbstverständlich die Frage, warum machen wir Menschen so etwas? Warum fliehen wir? Wovor fliehen wir vielleicht? Sind wir gefangen im Labyrinth Erde? Das sind Fragen, die ich nun mit Reinhold Ewald besprechen möchte. Er ist Physiker, Astronaut und Professor für Astronautik in Stuttgart. Einen Raumflug hat er 1997 in einem Sojus-Raumschiff zur Raumstation Mir absolviert. Herr Ewald, guten Abend.
Guten Abend.
Bevor wir über den Sinn dieses Unternehmens reden, bevor wir also interpretieren, sollten wir zunächst mal beschreiben, was da heute 740 Kilometer über der Erde geschehen ist. Können Sie uns das erklären?
Es handelt sich also um eine Kombination von Raumschiff und Raumanzug, die bis jetzt noch nicht so geflogen ist. Das Raumschiff leistet ja gute Dienste. Der Crew Dragon, wie er heißt, legt ja inzwischen 8-mal und bald zum 9. Mal an die internationale Raumstation an und trägt da zum Crewwechsel bei. Diese Mission allerdings hatte ein ganz anderes Ziel. Es ging also nicht um einen Weiterbetrieb einer Weltrauminfrastruktur, sondern es ging mehr oder weniger um das Vergnügen der Insassen. Und Isaac Mann, der ja schon einen solchen Flug gemacht hat, der nannte sich Inspiration, wollte jetzt also was Neues und hat diesen Raumanzug bestellt, der an einer Nabelschnur eigentlich befestigt ist, die in der Kapsel endet.
Da waren insgesamt es sind vier Hobby-Astronauten, so muss man das ja, glaube ich, sagen, unterwegs in diesem erdnahen Umlaufbahn. Ist das jetzt wagemutig oder ja enorm leichtsinnig, was diese Raumfahrer da gemacht haben?
Also Inspiration 4, diese Inspiration 4-Mission, die ich erwähnt habe, die allererste, die er bezahlt hat, das habe ich mit einem sehr kritischen Auge begleitet, weil keiner von den Insassen ein Training hatte, was hinter den Bildschirm sozusagen dieses Eingabegerät dahinter guckte. Wir haben das wirklich in unserer Soyuz-Kapsel, die relativ einfach bestückt war, in vielen, vielen Simulationen wirklich im Schlaf gelernt, dieses Raumschiff zu fliegen. Das heißt, die hängen an der Nabelschnur mit dem Kontrollzentrum in Kalifornien. Allerdings diesmal muss man sagen, zwei der Mitreisenden, zwei Astronautinnen waren ja von SpaceX. Das heißt, da kann man voraussetzen, dass sie schon Einsichten und technisches Wissen in diese Kapsel hatten. Ansonsten wird das meiste eben vom Boden dann gesteuert.
Wir sprechen im Radio über die Raumfahrt. Wir können uns nicht sehen, Herr Ewald. Mich interessiert immer das Hören auch. Ich habe mich immer wieder gefragt, was Raumfahrer eigentlich hören jenseits von Funkgesprächen. Welche Geräusche gibt es denn im All? Den Fahrtwind wird man gewiss nicht hören. Ist es dort oben im Prinzip mucksmäuschenstill?
Tatsächlich ist es ja so, dass das Vakuum des Weltalls den Schall nicht transportiert. Das heißt, man ist auf Funk auch zwischen den Anzügen angewiesen oder muss sich in irgendeiner Form verbinden, dass man gegenseitig hört. Da greift man dann auf Dinge zurück, die auch beim Tauchen ja erprobt sind, dass man Handzeichen gibt, dass man das eigene Befinden ausdrückt oder Gefahrensituationen mit bestimmten Handzeichen hinweist. Alles das, und da kommen wir wieder aufs Training, braucht aber langen, langen Vorlauf. Man wird ja nicht sofort mit einem Diplom ausgestattet, wenn man zum ersten Mal mit Flaschen unter Wasser geht. Und das ist eben das Problem dieser Raumflüge. Diese Menschen steigen in eine ganz kurzzeitige Sache ein, haben vielleicht mal 6 Monate oder 8 Monate, sich darauf vorzubereiten. Da kann es sein, dass es natürlich Situationen gibt, wo diese Vorbereitung einfach nicht reicht.
Lassen Sie uns doch nochmal über die Rolle des US-Milliardärs sprechen, der das Ganze finanziert. War das so eine Art Ego-Trip, den er da geplant und jetzt durchgeführt hat?
Es war zumindest eine selbstgestellte Aufgabe. Also bezeichnenderweise sind sie 30 Kilometer weiter hinausgeflogen als die höchste Gemini-Mission seiner Zeit, nicht zu sprechen natürlich von den Apollo-Astronauten, die ja bis zum Mond gelangt sind. Da waren also schon der erste Rekord verbucht, das nächste war der erste von nicht professionellen Astronauten, Astronautinnen ausgeführte Weltraumausstieg. Alles das hat so ein bisschen PR-Touch, also da steigert man sozusagen, legt die Latte höher, steigert man das Risiko auch, damit das vielleicht dann noch PR-mäßig im Rauschen all der anderen Meldungen durchkommt. Das kann natürlich zu einer groben Unterschätzung des Risikos führen. Ja. Wir machen das jedenfalls nicht bei den professionellen und Agenturastronauten. Also wir würden nicht in einen Raumanzug steigen, der im Test noch nicht vollendet bewiesen hat, dass er was für die Weltraumumgebung taugt.
Kann man denn sagen, dass dieses Unternehmen Zeichen, Ausdruck ist für die Kommerzialisierung der Raumfahrt?
Ja, mit allen dahergehenden Risiken. Ich kann mal daran erinnern, um nur zwei Beispiele zu nennen, diese missglückte Tauchfahrt zur Titanic, die vielen Menschen, fünf glaube ich waren es an Bord, das Leben gekostet hat, auch in einem ungetesteten Boot. Und das Gegenbeispiel, NASA wartet eine Crewwechselmöglichkeit ab, um ihre beiden gestrandeten Astronauten, den Astronauten und die Astronautin da oben zurückzuholen. Das ist ein Riesenaufwand, das ist eine Riesenumplanung, das ist auch sehr teuer, aber sie trauten eben diesem Raumschiff, mit dem die beiden da oben hingelangt sind, nicht. Und die Techniker und Ingenieure konnten auch nicht darlegen, dass sie verstanden haben, was bei diesem Raumschiff falsch ist. Und dann geht man eben die lange Strecke. Das tut Isaac Mann nicht. Diese ganze Mission ist mit einem gewissen Risiko von unausgetesteten Prozeduren und Technologien dann etwas Besonderes.
Also er wägt Risiken und Nutzen ganz anders ab, als man das bei Ihnen tun würde.
Ja, das ist genau der Fall. Und Ihr eingangs erwähnter Icarus, da war der Test dieser mit Wachs bestückten Flügel eben auch nicht ausreichend durchgeführt worden. Ne?
Herr Ewald, es wird ja schon von Weltraumhotels fantasiert. Oh. Sind solche Visionen in naher Zukunft umsetzbar? Genug Superreiche auf der Welt gibt es ja, die sich sowas leisten könnten.
Ja, das ist sogar ein gewisser Fortschritt, denn momentan werden ja zahlende Touristen bei der Internationalen Raumstation in den laufenden Betrieb integriert, der hochkomplex ist, der viele Monate, fast zwei Jahre vorher minutiös durchgeplant ist, und dann bringen die doch ein gewisses Maß an Unordnung und auch Chaos, schrieb Matthias Maurer, in diesen Ablauf hinein. Wenn die dann ihr eigenes Modul haben, wo sie sich zum Sundowner die Erde durch große Scheiben angucken können, kommt das einem Hotel nahe und würde vielleicht die Situation da oben auch klarer teilen zwischen professioneller Anspruch und Genießen einer solchen Aussicht.
Also insgesamt sehen Sie dieser Entwicklung mit großer Skepsis entgegen?
Ja, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Man soll dann auch sagen, es ist ein Hobbyausflug und nicht ein Mäntelchen drüber ziehen, Testen von neuen Raumanzügen, 38 Experimente, als ob die Agenturen in all den Jahren, 60 Jahren, die bemannte Raumfahrt, astronautische Raumfahrt betrieben wurde, immer nur teuer und zu zögerlich waren. Also da soll man sich nicht treiben lassen jetzt von solchen Ad-hoc-Missionen.
Vergnügung, haben Sie gesagt.
Das Vergnügen ist sicherlich auf der Seite der beiden Astronautinnen und der beiden Astronauten, die da oben jetzt sind. Eins haben wir alle gemeinsam, das muss man dann auch fairerweise sagen. Der Blick auf die Erde ist ja sehr ernüchternd, was unsere Aufgabe angeht, den Planeten zu erhalten. Das bringen professionelle Astronauten, Astronautinnen genauso wie diese touristischen Raumfahrer mit nach Hause. Also das ist natürlich etwas, was uns da auch verbindet und was uns auch privilegiert in gewisser Weise gegenüber denen, die diese Chance noch nicht hatten.
Die Kommerzialisierung der Raumfahrt. Reinhold Ewald war das, Physiker, Astronaut und Professor für Astronautik in Stuttgart. Herr Ewald, danke für das Gespräch.
Guten Abend. Gerne, und ich wünsche den beiden natürlich, den Vieren natürlich eine weiche Landung. Das gehört sich unter Raumfahrern.
Dankeschön.